Ja, lieben Geschwister, über unser heutiges Predigtthema könnte man die Überschrift setzen: Überheblicher und eigensinniger Politiker wird ermahnt, seine Politik zu überdenken und löst durch seine Arroganz und Ignoranz spektakuläre Prophetie aus. Keine Angst, es geht nicht um tagesaktuelle Geschehnisse. Und auch wenn manche Parallelen vielleicht erkennbar sind, so ist das zumindest von mir heute nicht geplant. Es geht um Weihnachten und wir wollen heute auf die Bedeutung des Festes zurückschauen oder auf die Bedeutung des Festes schauen, auf das Kind in der Krippe und dessen Botschaft. Ist ja für uns immer ein bisschen schwer vorstellbar, es gibt keine Fotos, es gibt keine Tonaufnahmen, es ist alles 2000 Jahre her und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, nochmal 750 Jahre in die Vergangenheit und schauen auf einen der konkretesten und klarsten Hinweise auf das Weihnachtsgeschehen. Wir werden heute ein bisschen geschichtlich, ein bisschen geografisch, ich habe euch eine Landkarte mitgebracht und wollen ein bisschen eintauchen und schauen, was das mit uns heute zu tun hat. Der Predigttext für heute ist aus dem Propheten Jesaja und ich lese die Verse 10 bis 14 aus dem 7. Kapitel nach der Neue Leben Übersetzung. Und der Herr sagte außerdem zu Ahas: Bitte um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eines aus der Totenwelt. Doch Ahas sagte: Ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hör doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Amen. Gott, wir danken dir für dieses dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir es richtig verstehen, dass wir erkennen, was du uns dadurch sagen willst, dass es in unserem Herzen fruchtbaren Boden findet und darin aufgeht, dass es Wurzeln schlägt und Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Nun gibt es ja im Alten Testament nicht wenige Aussagen von Propheten über das Kommen des Messias. Ganz viele Aussagen gibt es da und die ganze Sehnsucht des jüdischen Volkes zielte darauf hin, eben auf diesen Messias zu warten. Jesaja selbst war da sehr gut unterwegs und hatte einiges auf Lager, aber diese Prophetie unseres Textes ist mit Sicherheit eine der spektakulärsten. Und interessant ist, dass Jesaja das nicht vor einer großen Volksmenge sagt, dass diese doch so krasse Prophetie eben nicht vor vielen Leuten gesagt wird, sondern dass sie uns überliefert ist aus dem direkten Dialog mit dem König des Reiches Juda, mit Ahas. Was bitteschön muss denn das für ein krasser König sein, dass er diese Worte zugesprochen bekommt, die ja nachweislich, wie wir heute wissen, eine enorme Auswirkung auf das Weltgeschehen haben. Es sind die prophetischen Worte, die der Evangelist Matthäus zitiert, um die Schwangerschaft der Maria und die Geburt von Jesus als entscheidende Ereignisse im Warten auf den Messias auszumachen. Es ist die Grundlage für uns Zusammensein heute, für unser Weihnachtsfest. Und deshalb denke ich, ist gut, wir schauen ein bisschen auf diesen Ahas, auf seine Politik, auf seinen Glauben, um einfach besser zu verstehen, wie es denn zu dieser Prophetie kam. Die Bibel ist das sehr detailliert. Das ist ziemlich spannend und wer von euch da die Zeit hat oder die Zeit nimmt, da selbst mal die Berichte zu lesen, dann findet ihr das eben im 7. Kapitel des Jesaja und darüber hinaus im 2. Buch der Könige, Kapitel 16 oder 2. Chronik, Kapitel 28. Die jüdische Geschichtsschreibung ist ziemlich deutlich, was ihre Könige betrifft. Sie schätzt die sehr, sehr detailliert ein. Da gibt es gute, werden sie kategorisiert, dann gibt es mal wieder einen schlechten König, dann mal wieder einen guten, dann mal einen schlechten und noch einen schlechteren und dann doch mal wieder einen, der das ganz gescheit gemacht hat. Und so heißt es auch über Ahas im Königebuch. Er war 20 Jahre alt, als er König wurde und regierte 16 Jahre in Jerusalem, also relativ jung gewesen. Er tat nicht wie sein Vater David, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel, sondern er folgte den Wegen der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durch das Feuer gehen und ahmte so die Gräuel der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Also alles ziemlich schwierig mit dem Ahas. Und jetzt können wir gerne mal die Karte einblenden. Ich habe euch die Landkarte mitgebracht von Palästina, eben genau um diese Zeit. Ihr technisch vorbereitet. Die Leute, die hier rumsitzen, sehen auf die Karte. Da ist Jerusalem. Und das ist das Königreich Juda, wo Ahas regiert. Früher war es ein großes Königreich, aber nach dem Salomo gestorben war und seine Söhne sich gestritten haben, wurde es geteilt in die 10 Stämme des Nordreiches Israel und die etwas kleineren 2 Stämme, die übrig sind, das Königreich Juda. Und die Könige von Juda, da war das alles ein bisschen unterschiedlich, so wie wir das gerade von Ahas gehört haben, gab es da welche, die waren eben nicht mit Gott unterwegs, dann gab es noch wieder einen guten. Und das Spannende ist, dass Ahas hier verglichen wird, er tat nicht wie sein Vater David, sondern er war so wie die von Israel. Also ein schlechtes Zeugnis für die Könige von Israel, die durchweg sich entfremdet hatten von dem lebendigen Gott ihrer Väter und allen möglichen anderen Götzen nachgegangen sind. Und Ahas steht eben in dem im Nichts nach und er ging in seiner Götzenanbeterei sogar so weit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hatte, dass er sogar einen seiner Söhne durch Verbrennen dem Moloch geopfert hat, so wie es damals in anderen Kulturen üblich war. Nun war da ein bisschen Krise hier, beziehungsweise war es so, dass die 2 Völker, die eigentlich früher ja eine Brüder waren, sich verstritten hatten und der König von Israel, der Pekach, so hieß der damals, der tat sich zusammen mit dem König der Aramäer, die hier wohnen, deren Hauptstadt Damaskus war, was die Syrer sind heute. Und sie haben quasi eine unheilige Allianz geschmiedet und hatten vor, nach Jerusalem zu ziehen. Das war eine konkrete Bedrohung. Und Ahas hatte keine richtige Ahnung, wie gehe ich denn jetzt dagegen vor? Wie kann ich der Sache Herr werden? Es ging so los, dass sie da schon einige kleinere Gebiete so ein bisschen überfallen hatten, die Judäer vertrieben hatten. Die flohen alle nach Jerusalem und berichteten, wie schlimm das alles ist. Und so war das ganze Land von der Existenz bedroht. Keiner wusste, wie lange das jetzt noch besteht. Die Übermacht war einfach sehr groß. Und in diese Notsituation hinein bekommt Ahas vom Propheten eine ziemlich krasse Zusage. Ja, ihr seid ein nur noch kleines Volk und eigentlich rein von der Logik her habt ihr überhaupt keine Chance. Aber Gott wird euch ein Zeichen geben. Das wird nicht gelingen. Das Vorhaben deiner Feinde wird nicht zustande kommen. Sie werden nicht in das Land hinein kommen, vertraue mir
Und damit wirst du eine größere Macht haben als die, die scheinbar stärker sind. Und so heißt es direkt im Vers vor unserem Predigtext, aber auch die Warnung, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Das ist schon eine krasse Zusage des Propheten an Ahas. Und Ahas könnte sich jetzt darauf verlassen, aber was macht er? Ahas nimmt Kontakt auf. Hier oben, es ist zwar nur sehr klein, ist das Assyrische Reich. Und das ist ein Riesenreich. Das sieht man jetzt hier nicht, aber das ist alles das, was jetzt Iran, Irak ist. 10-mal so groß wie die anderen und wesentlich mächtiger. Und da nimmt er Kontakt auf. Der König von Assyrien ist der Tiglath-Pileser. Den ruft er um Hilfe. Und den ruft er nicht nur um Hilfe, der kommt ja nicht einfach so, um zu sagen, okay, ich opfere jetzt meine Leute und dann helfe ich dir, sondern der will ja was davon haben. Und was macht Ahas? Er schaut in den Tempel, sieht das viele Gold und nimmt alles, was er finden kann und bringt es erstmal ins Assyrische Reich, um zu sagen, hilf mir, die bedrohen mich und ich gebe dir was dafür. Und er freut sich natürlich, der assyrische König. Spannend ist, dass er so viel Gold gibt, dass er fast gar nichts mehr hat. Also wenn die jetzt ihn überfallen hätten, hätte er nicht wesentlich weniger einbüßen können. Aber er schenkt das alles daher an die assyrischen Unterstützer. Und Assyrien hört das und natürlich kommen sie und sagen sich, wo so viel Gold ist, da ist bestimmt noch mehr. Und sie machen sich auf und, da sie so ein Riesenreich sind, gelingt es ihnen auch. Sie nehmen erst Damaskus ein, führen die Syrer, also die Aramäer, in die Gefangenschaft. Später besiegen sie auch das Königreich Israel. Was macht jetzt Ahas? Natürlich muss man erst mal sagen, dem Helfer, Mensch, das hast du gut gemacht. Und deswegen geht er von Jerusalem nach Damaskus, um den Tiglath-Pileser den Hof zu machen. Mensch, das ist super, dass du mir geholfen hast. Vielen herzlichen Dank, prima Sache. Und damit hätte es ja auch gut sein können. Aber Ahas geht weiter. Er sieht in Damaskus, jetzt ist das Bild weg, aber ihr habt es ja gesehen. In Damaskus sieht er den Tempel, den die Syrer, die Aramäer quasi für ihren Götzen gebaut hatten. Und scheinbar ist es derselbe, den auch die Assyrer verehren. Zumindest ist es so, dass Ahas so begeistert ist von diesem Tempel, dass er einen Boten nach Jerusalem schickt, der dem Hohepriester die genauen Maße dieses syrischen, dieses aramäischen Tempels gibt, dieses Altars, nicht der Tempel, sondern der Altar ist es. Und er beauftragt den Uria, der damals der Priester war, genau so einen Tempel zu bauen und in so einen Altar zu bauen und in das Heiligtum hineinzubauen. Und dann kehrt er zurück nach Jerusalem und dann ist das alles fertig. Der neue Tempel nach den aramäischen Maßen ist dabei und der eigentliche Tempel nach den göttlichen Maßen, so wie es von Gott angegeben war, wurde zur Seite gerückt. Und Ahas kommt nach Hause, sieht das und nutzt diesen neuen Tempel, um die Schlachtopfer, die Blutopfer, die Sündopfer auf diesen neuen Tempel zu bringen. Er setzt auf den heidnischen Kult. Und er gibt die Order, dass ab sofort alles, was in Jerusalem geopfert wird, auf diesem Altar geopfert werden muss und die Priester setzen es genau um. Das Ganze nimmt seinen Lauf. Tiglath-Pileser, der assyrische König, kommt dann irgendwann nach Damaskus, sagt, ich hätte hier noch ein paar Änderungen und da noch ein paar Änderungen und Ahas tut alles dafür, es wird alles umgesetzt, es wird alles dem neuen Kult angepasst. Ahas vertraut nicht auf den Herrn, sondern er verrät sein Volk, er verrät seinen Glauben. Und es wird kommen, Es kommt, wie es kommen muss. Die Assyrer ziehen natürlich nicht nach getaner Arbeit weg, sondern sind scharf auf weitere Schätze. Und irgendwann wird auch das Reich Juda zerstört und das Volk wird in die Gefangenschaft geführt. Gott hat sich um Ahas bemüht. Er hat seine Treue bekundet, hat ihm gesagt, ich stehe dir bei. So wie er es dem Ur-Ur-Urgroßvater David versprochen hat. Und es geht so weit, dass Ahas sich ein Zeichen aussuchen kann. Such dir irgendwas aus, irgendwas, was du dir vorstellen kannst. Totenwelt, Himmelreich, alles, was du dir vorstellen kannst als Zeichen. Das kannst du dir aussuchen und dann werde ich damit meine Treue beweisen. Du kannst mich damit prüfen. Aber Ahas lehnt es ab. Es klingt ja ziemlich fromm, wenn er so sagt, ich will den Herrn nicht versuchen, ich werde nichts fordern. Aber das ist ja nicht fromm von Ahas, sondern es ist der klare Indiz dafür, dass er schon eine Entscheidung getroffen hat. Ich will den Herrn gar nicht versuchen. Das ist mir eigentlich wurscht. Ich setze lieber auf meine politischen Verbindungen, auf meine militärischen Strategien, auf die größeren Verbündeten, die ich auch wirklich sehen kann, die nicht so da scheinbar sind wie so ein Gott. Er lehnt Gottes Hilfe ab und Gottes Nähe und vertraut lieber auf die Götzen der anderen Völker. Wozu das am Ende führt, habe ich euch erläutert. Ist denn nun Ahas eine Ausnahmeerscheinung? War er in ganz besonderem Maße ungehorsam? Und deshalb sah sich Gott genötigt, das spektakuläre Zeichen selber auszusuchen? Hat seine Ablehnung dazu geführt, dass der Prophet eben genau diese krasse Prophezeiung von der Jungfrau angebracht hat? Mich persönlich begeistern diese Geschichten dieser jüdischen Könige, also nicht, weil das Helden für mich sind, aber es zeigt so, dass es alles Menschen sind. Und bei allen, wenn man diese Geschichten liest, gibt es immer Parallelen zu uns, zu unserem Leben. Es geht um die Herausforderung mit Gottes Zusagen. Diese manchmal ziemlich nervige und aufreibende Warterei, bis endlich das passiert, worauf wir doch eigentlich hoffen, dass Gott eingreift, dass Gott zu uns steht. Und natürlich auf der anderen Seite die Reize, die massiv durch die sich bietenden Alternativen in unserem Leben entstehen und so weiter. Und es geht natürlich immer um eine persönliche Entscheidung. Will ich diesem Gott vertrauen? Will ich warten, bis sein Plan greift? Oder schiebe ich seinen Altar zur Seite, nur so mal für den Notfall, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, und stelle mir dafür einen eigenen Altar nach den weltlichen Maßen in meinen geistlichen Raum? Wir schieben natürlich keine echten Altäre mehr hin und her. Wir haben ja das in unserem Alltag auch nicht. Aber wie oft kommt es vor, dass wir das, was eigentlich von Gott gesegnet ist, eben auf die Seite tun, weil wir Platz brauchen für Sachen, die uns augenscheinlich mehr Sicherheit geben? Welchen Platz hat der Altar Gottes in deinem Leben? Ich sage nur, Gottes Wort versus Internetrecherche, Gebetsleben im Verhältnis zu Fernsehkonsum oder anderen Methoden der Ablenkung. Und dann nehme ich mich als allererstes ins Visier. Das Spannende ist, dass bei all diesen Dingen, die so in Konkurrenz zu Gott treten, quasi die anderen Altäre, dass die immer dominanter sind, dass die immer mehr Raum einnehmen, dass die zusehends größer werden und Aufmerksamkeit fordern. Blöderweise erleben wir das bei den Dingen, die meine Gottesbeziehung fördern, eher selten. Und es ist so, dass Gott es uns nicht unbedingt immer leicht macht. Warte ab und vertraue mir. Das hat er ja auch dem Ahas gesagt und das gelingt auch uns oft nicht. Ahas hat seine Entscheidung getroffen. Ich warte nicht. Ich suche mir andere Verbündete für mein Leben, damit das gelingt. Und Gott lässt ihm diese Entscheidung. Okay, es ist deine Entscheidung. Aber das ändert nichts an Gottes Wunsch und seinem konkreten Plan, uns Menschen zu gewinnen und uns nahe zu sein. Und Ahas hat diese krasse Chance, sich einen besonderen Gottesbeweis zu wünschen. Das ist so ein unglaublicher Akt der Annäherung und fasziniert mich total. Wir haben den Wunsch, also können den Wunsch nicht einfach äußern, wir haben nicht die Möglichkeit, da irgendwas x-beliebiges zu fordern. Aber für uns gelten diese Worte des Zeichens, die danach folgen. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Trotz aller Ablehnung hört Gott nicht auf, um uns zu werben. Er möchte nach wie vor unser Vertrauen und nicht einfach nur blinden Gehorsam. Und vielleicht deshalb diese doch sehr ungewöhnliche Vorausschau-Prophetie auf die Jungfrauengeburt, mit der dummerweise die Unsicherheit, zumindest geht es mir so, nicht unbedingt sofort aufhört. Unsere begrenzte Vorstellung und natürlich auch die Erfahrung machen uns sicher, dass ein Kind nur unter ganz bestimmten zwischenmenschlichen Voraussetzungen entstehen kann. Und da bleibt es natürlich eine Herausforderung anzunehmen, dass es eben mal nicht so ist, dass das, was der Prophet sagt, plötzlich real stattfindet. Aber der Gott, der alles geschaffen hat, der jeglichen biologischen Vorgang nicht nur versteht, sondern sich das selber ausgedacht hat und umgesetzt hat, wie sollte der nicht auch einen alternativen Weg finden, um ein Kind zu schaffen? Und trotzdem tun wir uns schwer damit. Im Übrigen ganz spannend, dass wir auf der einen Seite anzweifeln in unserer Gesellschaft, dass ein Kind entsteht, ohne dass etwas im Vorfeld gelaufen ist. Und gleichzeitig versuchen wir Menschen zu beweisen, dass die ganze Erde entstanden ist aus dem Nichts. Es muss eine Lösung geben, aber diese Lösung darf nicht Gott sein. So ist das vielfache Denken. Das ist unser menschliches Bestreben, Erkenntnisse zu haben, aber bitte ohne Gott. Und deshalb suchen wir so oft nach Alternativen, so wie Ahas. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wir sind aufgerufen zu glauben. Gott ist mit uns. Das ist Gottes Zusage. Und Gott ist so sehr mit mir, dass er Mensch wird, um mich noch mehr zu verstehen. Und eben als Zeichen, dass wir das auch wirklich checken, dass Gott nichts unmöglich ist, kündigt er die Geburt durch eine Jungfrau an und zieht das durch, so wie es uns die Evangelien berichten. Gott wird Mensch in Jesus. Gott begibt sich auf meine Stufe. Und durch das Leben Jesu wird eindrücklich deutlich, was das bedeutet. Gott ist mit mir. Er kümmert sich um meine Blindheit. Er versorgt mich. Er verhilft mir, sehen zu können. Er fragt ganz konkret, was willst denn du? Er zeigt Interesse an mir. Er macht mir Mut, wenn ich Angst habe. Er gibt mir Hoffnung und Zuversicht in den Zeiten, wo ich mich ohnmächtig und verloren fühle. Und für mich persönlich klingt dieses Gott mit uns nach wie vor attraktiver als alles andere auf dieser Welt. Trotzdem ist es eben kein Automatismus. Gott mit uns heißt nicht nur, ich mache meine eigenen Pläne, kreiere mir meine Welt und hoffe, dass Gott das dann segnet, dass er das gut findet und sich zu mir stellt. Gott mit uns kann man, wie bei einer normalen Addition möglich, auch umdrehen. Wir mit Gott. Und das ist das, was Gott sich wünscht, dieses eigentliche Vertrauen. Ich bin mit Gott. Ich vertraue darauf, dass seine Wege gut sind. Ich bin mir sicher, dass sein Zeitplan der beste ist. Ich bleibe im Gespräch mit ihm, um herauszufinden, was seine Ideen sind für mein Leben. Und ich bin zuversichtlich, dass genau das mich weiterbringen wird. Und ich stelle sein Altar in den Mittelpunkt, ich suche seine Gegenwart, ich lese in seinem Wort und höre auf ihn, einfach weil er es wert ist. Und weil es möglich ist, durch das, was Jesus am Weihnachten getan hat. Und dazu lade ich euch ein, zum einen dies heute an Weihnachten ganz besonders zu feiern, dazu sind wir hier zusammen, und darüber hinaus das auch mitzunehmen in den Alltag, nach den Feiertagen, das immer wieder bewusst ins Auge zu fassen, dass Gott mit uns ist, immer wieder prüfen, wo steht Gottes Alter in meinem Leben. Gott ist mit uns, das steht fest, und wir dürfen in Beziehung mit ihm leben und so unser Leben meistern. Das ist unsere Perspektive und ein absoluter Grund zur Freude. Amen.